Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der Ehringklinger Group. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrags sind Ihre Leitungen stumm geschaltet. Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sollten Sie während der Konferenz die Hilfe eines Operators wünschen, so drücken Sie bitte Ihre Telefontasten, Stern und Null. Herr Dr. Stefan Wolf wird nun die Konferenz beginnen.
Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen von mir. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Thomas Jesulat, unserem Finanzvorstand, und wir wollen Sie gerne durch eine Präsentation führen, wo wir berichten über das Geschäftsjahr 2020. Zunächst mal ein paar Schlagzeilen. Wir hatten einen Umsatzrückgang, natürlich wie praktisch alle Unternehmen in Deutschland aufgrund dieser furchtbaren Pandemie, um 14,3% auf 1.480.000.000 Euro. Organisch hatten wir einen Umsatzrückgang von 11,7%. Trotz dieser erheblichen Belastungen durch die Pandemie konnten wir unser EBITDA mit 181 Millionen Euro auf Vorjahresniveau halten. Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die rote Zahlen geschrieben haben, ein positives EBIT von 27,7 Millionen erzielt, ist allerdings von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Wir haben einen extrem starken operativen Free Cashflow erwirtschaftet, und zwar im zweiten Jahr in Folge in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe. Wir haben unsere Nettoverschuldung wieder deutlich zurückgeführt auf 459 Millionen Euro und haben damit eine Nettoverschuldungsquote von 2,5 erreicht. Wir haben uns entschlossen, nach längerer Diskussion die Dividende nochmal auszusetzen für dieses schwierige Corona-Jahr 2020. Und wir werden die Hauptversammlung, das mal schon vorab gesagt, es gibt ja wieder die Möglichkeit, die Hauptversammlung virtuell durchzuführen. Dieses Gesetz wurde nochmal verlängert fürs Jahr 2021. Wir werden am 18. Mai 2021 unsere Hauptversammlung wieder in virtueller Form durchführen. Auf der nächsten Folie haben wir Ihnen mal dargestellt, wie wir hier arbeiten seit Frühjahr 2020, also nunmehr seit über einem Jahr. Wir haben sehr frühzeitig konsequent Präventionsmaßnahmen ergriffen, haben ein klares Reise- und Besuchsverbot, wir haben entsprechende Verhaltensregeln, wir haben verschiedene Kantinenbesuchszeiten definiert, wir haben sonstige Maßnahmen, wo wir kontrollieren und haben es dadurch geschafft, uns relativ gut aufzustellen in Bezug auf eben Infektionszahlen im Unternehmen. Von knapp 10.000 Mitarbeitern liegen wir jetzt seit März 2020 bei etwa 550 Infektionen, die wir im Unternehmen haben, global im Konzern. Und wir werden die strengen Maßnahmen, die wir letztes Jahr gleich eingeführt haben, die auch gut waren und die Wirkung zeigen, auch bis auf Weiteres erstmal aufrecht erhalten. Und die Mitarbeiter ziehen hier wirklich toll mit. Auf der nächsten Folie sehen Sie zwei ganz wichtige Projekte aus dem Jahr 2020, zwei wichtige Weichenstellungen in unserem Brennstoffzellengeschäft, das ja letztendlich die Zukunft bedeutet. Wir haben eine langfristige Partnerschaft abgeschlossen mit Airbus. Airbus entwickelt ein Passagierflugzeug, das wasserstoffbasiert ist und mit Brennstoffzellen-Stacks nachher dieses Flugzeug angetrieben wird. Das Ziel ist eine emissionsfreie Luftfahrt und unter mehreren möglichen Partnern hat sich Airbus letztendlich für Ehringklinger entschieden, haben hier, wie gesagt, ein Joint Venture gegründet und ganz wichtig natürlich auch unsere neue EKPO Fuel Cell Technologies. Wir haben eine strategische Allianz abgeschlossen mit Plastic Omnium, haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet für Brennstoffzellen-Stacks, Brennstoffzellenkomponenten und Systeme. Und hier eben auch das gemeinsame Ziel ist die emissionsfreie Wasserstoffmobilität, nicht in der Luft, sondern auf dem Land. Lassen Sie mir was sagen zu Märkten. Sie sehen auf der nächsten Folie, auf der Seite 6, wie sich die Märkte entwickelt haben. Man sieht, dass es wieder einen Aufschwung gegeben hat ab dem dritten Quartal in China, eigentlich schon im zweiten Quartal ging es los in China. Unser Geschäft wird hauptsächlich im Moment gerade getragen durch China, also Automobil- und Zuliefergeschäft. Und Sie sehen aber auf der Folie auch, dass wir deutliche Rückschläge hatten und Einbrüche hatten in Europa und in den USA und dass es dort eben diese Erholungstendenzen wie in China im Verlauf des Jahres 2020 dann doch nicht so gegeben hat. Ja, auf der nächsten Folie sehen Sie die Entwicklung. Wir hatten im Jahr 2019 89 Millionen Fahrzeuge weltweit. Das war schon ein Rückgang von 2018. Wir waren eigentlich schon in der Rezession und dann natürlich dieser dramatische Einbruch auf 75 Millionen Fahrzeuge weltweit. Wir erwarten jetzt für 21 85. Das heißt also, wir sind noch nicht mal wieder auf dem Niveau 2019, sondern kommen 19 erst wieder 2022 und mit 93, wir waren bei 95 Millionen Fahrzeuge in 18, kommen erst wieder so irgendwann zwischen 24 und 25 auf das Niveau von 18, also ein längerer Prozess, bis sich das erholt. Auf der nächsten Folie sehen Sie die Fahrzeugproduktion nach Regionen. Hier sieht man schon, dass wir Wachstum generieren werden bis 2030, aber wir werden in den Segmenten Verschiebungen sehen, aber jetzt in Europa und in Nordamerika kein so deutliches Wachstum. Das wirkliche Wachstum kommt auch bis 2030 natürlich aus China, wo wir wirklich sehr, sehr gute Zuwächse haben. Das heißt also, unsere Branche, Automobil- und Zulieferbranche, die lebt im Prinzip von diesem einen wichtigen Markt in China. Ja, wir haben einen ganz klaren strategischen Fahrplan für die Transformation. Wir sind ja in einem erheblichen Transformationsprozess in der Automobil- und Zulieferindustrie. Wir haben Wachstum in unseren klassischen Geschäftsfeldern, das wollen wir steuern natürlich. Wir haben eine gewisse Abhängigkeit von der Verbrennungstechnologie. Wir haben eine große Bandbreite an etablierten Kunden. Und wir werden diese starke Marktposition, die wir haben, auch in eben diesem stabilen Markt, wie ich ihn gerade dargestellt habe, die werden wir natürlich ausnutzen und werden die weiterhin nutzen. Wir haben neue Produkte entwickelt, auch in den klassischen Geschäftsbereichen, die wir sehr stark an unsere etablierten Kunden vertreiben. Und wir setzen uns hier auch natürlich ein oder entwickeln Produkte, Innovationen für Mobilitätskomponenten, für Elektromobilität. Und wir haben neue Technologien, die wir hinzugefügt haben, die gehen an etablierte Kunden, aber eben auch an neue Kunden, an neue OEs. Hier geht es hauptsächlich um unser Systemgeschäft, um Batterietechnologie, um das Brennstoffzellenthema, was ich schon angesprochen habe, und an die EDU-Technologie, das ist Electric Drive Unit, also eine komplette elektrische Antriebseinheit, die wir haben, und wir erschließen uns hier ein sehr, sehr großes Marktpotenzial in den neuen Antriebstechnologien, sowohl mit etablierten alten Kunden, aber auch mit neuen OEs, mit den sogenannten neuen OEs, bei denen wir sehr erfolgreich unterwegs sind. Ja, Sie sehen auf der nächsten Seite, dass die Produktion von Verbrennungsmotoren relativ stabil ist. Wir haben nur eben eine Verschiebung in den Segmenten, sehr starker Trend zu der Hybridtechnologie. Und die reinen Verbrennungsmotoren werden weniger in der Stückzahl, aber trotzdem bis 2030 eine relativ stabile Situation. Sie sehen also, wir können das auch ausnutzen, weil wir hier nochmal Marktanteile hinzugewinnen werden. In unserem klassischen Geschäft werden das, wie gesagt, stark nutzen und dann aber auch wachsen eben mit diesen neuen Produkten Brennstoffzelle, Batterietechnologie und EDU. Ja, das sehen Sie auf der nächsten Seite, wie die neuen Technologien wachsen werden. Hier wieder aufgetragen die Hybridtechnologie, das haben Sie auf der vorherigen Seite schon gesehen, in dieser Verschiebung von reinem Verbrennungsmotor zu Hybrid. Auch hier ist ein großes Marktpotenzial da in den neuen Antriebstechnologien und dann natürlich auch ein Anstieg im Bereich batterieelektrische Fahrzeuge und brennstoffzellenelektrische Fahrzeuge. Auf der nächsten Seite sehen Sie eben diese innovativen neuen Themen, die wir machen. Sie sehen hier einen Brennstoffzellen-Stack. Wirklich, wir haben, glaube ich, hier eine der besten Technologien weltweit. Wir haben die höchste Leistungsdichte in so einem Stack, die es gibt, verglichen mit allen Wettbewerbern. Wir haben innovative Produkte in der Batterietechnologie. Sie sehen dann eben so eine elektrische Antriebseinheit, so eine EDU, Electric Drive Unit, die auch in reinen Elektrofahrzeugen verbaut wird. Und dann natürlich unser Thema Strukturleichtbau. Hier auf dem Bild sehen Sie einen Cockpit-Querträger, der hinterm Armaturenbrett sitzt. Ein sehr innovatives Produkt, das eben auch in Fahrzeuge geht mit Verbrennungsmotor, aber eben auch in neue reine Elektrofahrzeuge. Und unten dann nochmal unser klassisches Geschäft mit Zylinderkopfdichtung, mit Spezialdichtungen, mit Abschirmteilen und mit Kunststoffgehäuseteilen, die noch viele, viele Jahre uns sicherlich entsprechende Erträge und auch Margen und Gewinne erwirtschaften. Hier werden wir eine weitere Konsolidierung im Markt sehen, sodass wir uns hier nochmal Marktanteile holen wollen in den nächsten Jahren. Ja, zu den Wasserstoffanwendungen. Wie gesagt, das ist für uns ein strategischer Schlüsselbereich, die Brennstoffzelle. Sie sehen hier Wasserstoffanwendungen. Wir haben das mal untersucht. Wir werden relativ stark und schnell bei den LKWs einsteigen, dann bei Busse, die wird relativ schnell kommen, dann auch bei Lieferwagen, Taxis. Im Pkw-Bereich sehen wir Geländewagen und große Pkws, die mit der Brennstoffzelle bestückt werden. Und dann natürlich der gesamte Bereich Schifffahrt, auch der Bereich Züge, Bahnverkehr, Schienenverkehr. Dort wird es Anwendungen geben für den Bereich Wasserstoff und für unsere Brennstoffzelle. Auf der nächsten Seite sehen Sie nochmal einen Brennstoffzellen-Stack, den Sie vorher schon gesehen haben. Ich hatte schon gesagt, unser neues Joint Venture, das Closing war zum 1. März 2021, hat das Unternehmen die Geschäftstätigkeit aufgenommen. Wir wollen hier ein Umsatzvolumen von 700 Millionen bis 1 Milliarde erreichen bis 2030. Das wäre ein Marktanteil von 10-15%, den wir hier anstreben. Und wir haben bereits heute eine Produktionskapazität von bis zu 10.000 Stacks, die wir produzieren und liefern können an die Kunden. Auf der nächsten Folie sehen Sie den Bereich Batterie. Wir haben einen Großauftrag bekommen für Batteriekomponenten. Sie sehen hier so ein sogenanntes Zellverbindermodul auf diesem Bild. Die Serienproduktion für solche Teile haben wir 2012 gestartet für den BMW i3. Dort sind wir vertreten mit diesem Produkt und das haben wir jetzt, wie gesagt, einen Großauftrag mit einer Laufzeit von 9 Jahren, mittlerer dreistelliger Millionen-Euro-Bereich, den wir da erlösen. Der Kunde ist ein globaler Batteriehersteller, der jetzt ein Werk in Deutschland baut im Moment gerade und dann diese Batterien an einen deutschen Premium-OEM liefert. Als nächstes von den neuen innovativen Produkten, die wir in der Zukunft noch stärker im Markt platzieren werden, haben wir den Geschäftsbereich Drivetrain. Das ist hier eben wieder so eine elektrische Antriebseinheit. Wir wollen uns hier das Marktsegment High-End-Sportwagen und Luxusfahrzeuge erschließen. Wir haben in Großbritannien hier eine Produktion aufgebaut und werden in der zweiten Jahreshälfte 2021 in Serie gehen und eben diese elektrische Drivetrain-Unit an einen Premium-Sportwagenhersteller liefern, der das in einen reinen Elektrosportwagen dann einbaut, dieses System. Ja, auf der nächsten Seite, ich habe es schon angesprochen, unsere Struktur Leichtbau, das ist alles natürlich unabhängig von der Antriebstechnik. Wir haben hier Lösungen für die Karosserie und auch für eben Strukturbauteile im Fahrzeug mit einer sehr hohen Funktionalität, mit einer sehr hohen Komplexität. Und das Ziel ist natürlich hier, Gewicht zu reduzieren. Wir haben hier einen Serienauftrag von einem deutschen Premium-Hersteller, aber eben auch von neuen OEs, neuen Fahrzeugherstellern, die dieses innovative Teil einsetzen. Ja, die Transformation und unsere innovativen Lösungen, die wir haben, die erhöhen den Wertanteil je Fahrzeug. Ich will es jetzt hier nicht im Einzelnen durchgehen. Sie sehen aber auf der rechten Seite eben, dass die Preise, die wir erzielen für diese neuen Themen, dass die natürlich über dem liegen. Ja, wenn Sie mal schauen, eine Zylinderkopfdichtung, da liegen wir heute bei 3-7 Euro. Und bei Bipolarplatten für so einen Stack, wie gesagt, da liegen wir eben bei 350-500 Euro. Und das gleiche bei Zellkontaktiersystemen. Also das heißt, wir werden hier überproportional im Umsatz wachsen und wenn Sie ganz unten schauen, gerade die elektrische Antriebseinheit 1.000 bis 3.000 Euro, dann Batteriesysteme 2.000 bis 10.000 Euro und Brennstoffzellen auch 2.000 bis 10.000 Euro. Das heißt, wir bewegen uns hier natürlich in völlig anderen Regionen, was zu einem deutlichen Anstieg im Umsatz führen wird. Wir haben eine starke Auftragslage auch für die neuen Technologien. Sie sehen hier unten bei neue Aufträge 19 bis Februar 21. 38% kommen aus dem Verbrennungsmotor, aus dem Internal Combustion Engine und 62% sind nicht verbrennungsmotorbezogen. Und rechts oben sehen Sie diesen Transformationspfad bei uns im Konzern, wie eben das Thema Verbrennungsmotor zurückgehen wird und eben nicht Verbrennungsmotorteile dann zunehmen werden. Ja, ein paar Worte zu den Finanzen. Ich habe es vorher schon gesagt, wir haben einen Umsatz erzielt von 1 Milliarde 483 Millionen in 20 nach 1 Milliarde 737 in 19. Natürlich Corona, pandemiebedingt zunächst mal beginnend in China, dann aber auch im Rest des Jahres und vor allem im zweiten Quartal sehr stark weltweit getroffen durch dieses Thema Corona-Pandemie, ein Minus von 14,6%. Und im Auftragsbestand lagen wir allerdings bei 1 Milliarde 33 Millionen, also relativ gut im Prinzip auf Vorjahr und wie gesagt, da eine gute Situation. Wir haben im Umsatz, und das sehen Sie auf der nächsten Folie, besser abgeschnitten als der Markt. Nochmal die 14,3% Umsatzrückgang. Und wir sehen hier, die globale Fahrzeugproduktion ist um 16,1% zurückgegangen. Wir haben ja immer den Ansatz, dass wir besser sind als der Markt. Also das haben wir auch letztes Jahr wieder geschafft. Wir sind natürlich, und das sehen Sie auf der nächsten Seite, Seite 23, schalten Sie, Herr Winter, auf der Seite 23, wir sind hier natürlich relativ stark betroffen. Sie sehen hier die Umsatzrückgänge, die schon dramatisch sind. Aber in der Verteilung, letztendlich in der globalen Umsatzverteilung, hat sich nicht so arg viel verändert in Bezug auf das Thema in 2019. Sie sehen auf der nächsten Seite unseren sehr diversifizierten Kundenstamm. Wir haben hier deutsche Hersteller gut beteiligt, amerikanische Hersteller gut beteiligt, das Ersatzteilgeschäft bei 12%, wir haben Tier-1-Zulieferer, wir haben französische Hersteller, sonstige, da sind dann die ganzen Asiaten drin, Chinesen, sonstige Asiaten. Also eigentlich eine sehr gesunde Struktur. Ich gucke immer drauf, als ich 2005 hier in den Vorstand kam bei Ehrenklinger, haben wir 52% des Umsatzes mit Ford und GM gemacht, also mit Ford Motor Company und mit der GM-Gruppe. Also insofern, mit den beiden Kunden sind wir auch weiter gewachsen, aber wir haben es eben geschafft, uns deutlich stärker zu diversifizieren und uns hier eben unabhängiger zu machen von diesen beiden Hauptkunden, die wir 2005 noch, wie gesagt, über 50% des Umsatzes mit denen erzielt haben. Ja, EBITDA hatte ich vorher schon gesagt, 181 Millionen, im Prinzip auf Vorjahr, also eine gute Situation und wie gesagt, das EBIT bei 28 Millionen nach 61 eben deutliche Spuren durch Corona. Ja, wir haben unrealisierte Währungsverluste im Finanzergebnis. Vorsteuerergebnis bei minus 14 Millionen und Ergebnis je Aktie minus 0,64. Unschön, aber sehr stark eben bedingt durch diese Währungsverluste im Finanzergebnis. Eigenkapitalquote sagen wir immer zwischen 40% und 50% haben wir auch wieder erreicht mit den 41,4%, also eine sehr gute und stabile Eigenkapitalquote und Networking Capital haben wir von 2018 auf 19 schon deutlich reduziert und nochmal von 19 auf 2020, sodass wir hier bei einem Wert mit 27,2% sehr gut positioniert und aufgestellt sind. Ich hatte vorher den Free Cashflow schon angesprochen, 165 Millionen nach 176 Millionen in 2019. aber 18 noch negativ bei 86 Millionen. Also ein guter dreistelliger Betrag. Und Sie sehen auch, dass so natürlich in den Investitionen kürzer getreten sind. Und wie gesagt, haben uns hier deutlich, die CapEx deutlich reduziert. Ja, Nettoverschuldung, ich hatte es auch das vorher schon angesprochen. Wir waren im Q4 dann bei 459 Millionen, haben also von Q4 2019 von 595 Millionen auf 459 Millionen, also reduziert um 22,9% und haben eben diese Nettoverschuldungsquote erreicht von 2,5% und das Ganze eben trotz dieses doch sehr herausfordernden Corona-Jahrs, wo es jetzt mit den Umsätzen und den Ergebnissen nicht so gesprudelt hat. Sie sehen auf der nächsten Folie, dass natürlich das Erstausrüstungsgeschäft sehr stark betroffen war. Klar, die Fahrzeughersteller haben deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Wir hatten im April und Mai im Prinzip eine totale Unterbrechung der Lieferketten, sodass praktisch keine Fahrzeuge gebaut werden konnten. Ersatzteilgeschäft natürlich sehr stark. Es ist eigentlich immer so gewesen, die letzten Jahre, ich bin jetzt 25 Jahre bei Ehrenklinger, wir haben immer ein starkes Ersatzteilgeschäft, wenn das OE-Geschäft eher schwächelt. Also das ist, wie gesagt, eine sehr schöne Entwicklung. Dann unsere Ehrenklinger Kunststofftechnik, die ja die Teflon-Produkte herstellt, PDFE-Produkte herstellt, auch eine, sagen wir mal, noch zufriedenstellende Entwicklung für diese schwierige Pandemiejahr und wie gesagt, die sonstigen bei 12 Millionen, das ist eigentlich zu vernachlässigen. Ja, wir haben ein Global Efficiency Programm aufgesetzt, schon 2019, rechtzeitig, haben hier, glaube ich, auch sehr, sehr gut gearbeitet, mit Ergebnisverbesserungen, das Networking Capital optimiert, habe ich vorher gezeigt, haben einen sehr disziplinierten CapEx-Ansatz, hatte eben dann auch zu diesem relativ hohen Free Cashflow geführt und eben zu dieser Nettoverschuldungsquote von 2,5. Wir sind jetzt, dann gehen dann in eine Phase 2, also wie gesagt, das Programm läuft noch 21, wir wollen dann nach 21 in eine Phase 2, das heißt, wir wollen die Kapitaleffizienz verbessern, wir werden den Transformationsprozess gestalten mit den neuen Produkten, die ich vorher gezeigt habe und erläutert habe, und werden unseren Anteil am Geschäft, das nicht verbrennungsmotorbezogen ist, sukzessive weiter steigern und haben eben das Ziel, dann einen zweistelligen Return on Capital Employed zu erzielen. Vielleicht noch kurz einen Ausblick, bevor wir dann zu Ihren Fragen kommen. Wie gesagt, 2023 erreichen wir das Vorpandemieniveau in der Fahrzeugproduktion weltweit. Sie sehen es hier abgetragen nach Regionen, aber dann eben unten auch global. Das heißt, 23 kommen wir auf die etwas über 2019 mit 91,1% in den Schätzungen, Einheiten in den Schätzungen. Aber eben, und das ist hier nicht aufgetragen, wir sehen halt, in 18 hatten wir halt 95 Millionen. Das heißt also, wir haben schon mal von 18 auf 19 6 Millionen verloren, sodass wir, wie wir vorher schon gesehen haben, erst zwischen 24 und 25 wieder das Niveau von 18 erreichen werden. Ja, wir haben dann nochmal die Fahrzeugproduktion nach Regionen auf der nächsten Folie und da sehen Sie, dass wir von 20 auf 21 schon aufholen, ja, dass wir schon aufholen, aber wie die vorherige Folie gezeigt hat, eben nochmal deutlich unter 2019 und auch 2018 sind. Also da fehlt Geschäft. Ja, Kennzahlen. Wir wollen 2021 organisch wachsen und zwar in etwa im Einklang mit dem globalen Wachstum in der Fahrzeugproduktion. EBIT-Marge soll zwischen 4% und 5% liegen. Return on Capital Employed, eine sichtbare Verbesserung gegenüber dem Vorjahr und klar, mit klarem Ziel mittelfristig im zweistelligen Bereich, habe ich vorher gerade schon gesagt, operativer Free Cashflow positiv wieder im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und die Nettoverschuldungsquote soll sich weiter verbessern von den 2,5, weiter nach unten gehen. Unser Ziel ist weniger als 2, das sehen Sie rechts bei mittelfristig. Operativer Free Cashflow soll natürlich kontinuierlich immer positiv sein in den Folgejahren. Wir wollen im Return on Capital Employed uns kontinuierlich verbessern. EBIT-Marge auch eine weitere schrittweise Verbesserung und das organische Wachstum soll in Zukunft immer etwas besser sein, wie die globale Fahrzeugproduktion, wie die wächst. Ja, so viel zum Ausblick und von meinen Ausführungen soweit. Und wir sind jetzt gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten, Herr Jessulat und ich. Vielen Dank.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir beginnen dann nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage kommt von Frau Susanne Preuß von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Herr Wolf und Herr Jesulat. Ich habe zwei Fragen. Komplexe sind es eigentlich fast. Das eine geht um die Investitionen und den Free Cash Flow. Wenn man in so einer Zeit so einen riesen Schwenk macht, muss ja schon erheblich was passiert sein. Und vielleicht könnten Sie da noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie stark oder wo Sie vor allem eben die Investitionen zurückgefahren haben. Sie haben nur gesagt, da seien Sie erheblich kürzer getreten. Und der zweite Punkt ist das Thema Wettbewerb insgesamt. Wenn Sie jetzt bisher solche Produkte verkauft haben, wo Sie sagten, Sie sind best in class, dann habe ich irgendwie auch im Hinterkopf, dass Sie gesagt haben, Sie sind aber auch vom Preis her mehr oder weniger an der Spitze. Wie können Sie verhindern, dass Sie zwar der Beste, aber eben auch, wie soll ich sagen, der Exklusivste sind, also einer, den man sich nicht leisten kann? Wird es da irgendwelche Aufsplittung zwischen den Produkten geben? Also werden Sie eben sozusagen auch billigere Produkte anbieten, die also in der Technologie billiger, oder werden Sie versuchen, zwar diese Best-in-Class-Sachen weiterhin zu machen, aber eben versuchen, die Kosten zu drücken, indem Sie irgendwo anders noch Produktionsstandorte aufbauen? Oder wie gehen Sie damit um? Das würde mich interessieren. Danke.
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Die erste macht dann der Herr Jessulat, weil er betreut ganz intensiv unser Global Efficiency Programm. Er ist da der Master of Ceremony und deswegen kann er Ihnen da auch, glaube ich, sehr fundierte Auskunft geben, wie er das gemacht hat oder wie wir das gemacht haben. In Bezug auf unsere klassischen Produkte müssen Sie sehen, in einigen Bereichen haben wir ja schon eine totale Konsolidierung. Also wenn Sie mal eine Zylinderkopfdichtung nehmen, da gibt es noch, sage ich mal, zweieinhalb, die das weltweit machen. Wenn wir jetzt mal den japanischen Markt außen vor lassen, wo es noch ein paar Wettbewerber gibt, die aber nur japanische Kunden bedienen. Also global gibt es halt ein Dana Reins und noch ein bisschen ein Federer Mogul, der aber eher, sage ich mal, aus dem Geschäft aussteigt. Das heißt, wir sehen in vielen Bereichen, am Spezialdichtungsbereich, sehen wir hier Konsolidierungs Bewegungen. Und zwar, das liegt natürlich auch daran, dass eigentlich niemand mehr in den Bereich Teile für Verbrennungsmotoren investiert. Das heißt, ich sehe in unserem Bereich, in unseren klassischen Produktbereichen, sehe ich eine totale Verengung und Verknappung im Markt und auch eine Verknappung der Kapazitäten. Das heißt, die Kunden fangen jetzt schon an, sich Kapazitäten zu sichern. Weil ganz ehrlich gesagt, ein Federer Mogul wird nicht mehr in eine Anlage zur Produktion von Zylinderkopfdichtungen investieren. Das machen die einfach nicht. Die steigen da aus. Ja? Weil man einfach sagt, wenn sie jetzt die Investitionen tätigen, ja, das rechnet sich zum Teil nicht mehr. Das heißt, wir versuchen jetzt eben mit gemäßigten Investitionen in dem Bereich uns technisch auf einem sehr hohen Niveau zu halten, sodass so meine Einschätzung, früher oder später der Weg an uns gar nicht mehr vorbeiführt, weil die anderen es vielleicht gar nicht mehr können oder zum Teil auch nicht mehr wollen. Das gilt jetzt nicht unbedingt für die Abschirmtechnik, da gibt es deutlich mehr Anbieter noch am Markt, da haben wir nicht so eine Konsolidierung wie im Dichtungsbereich. Kunststoffgehäuseteile sehe ich auch eher so eine weitere Konsolidierung. Also das heißt, dieses Auslaufszenario des Verbrennungsmotors, ja, Klammer auf, ich glaube, dass wir ihn noch bis 2040, 45 haben, aber es ist ja schon eine Art Auslaufszenario, ja, wenn auch ein langfristiges. Das führt eben zu diesen Effekten, ja, keine Investitionen, und da, wie gesagt, wenn wir das dann gemäßigt investieren und uns technisch auf einem hohen Niveau halten, ja, dann werden wir hier erheblich von diesem Trend profitieren und dann hier auch entsprechende Erträge erwirtschaften, die wir natürlich sofort nehmen und einsetzen, um eben das neue Geschäft weiter außen aufzubauen.
Also das ist total interessant, Herr Wolf, was Sie da erzählen, aber meine Frage richtete sich tatsächlich eben auf diese neuen Dinge, also wie Sie da sozusagen vom Preis runterkommen wollen. Bei den anderen, da habe ich gar nicht den Eindruck, ob Sie da bisher eben auch preislich an der Spitze lagen, aber bei diesen Brennstoffzellen-Stacks hatten Sie das immer wieder berichtet, dass Sie zwar leider die besten, aber eben auch leider die teuersten sein, so habe ich das im Ohr. Und gut, ich denke, da passt ja auch der Kunde stärker drauf auf, wenn so ein Ding 10.000 Euro kostet, ob er nicht eins für 8.000 Euro kriegt, als wenn er eben da irgend so ein 7-Euro-Teilchen hat, da ist vielleicht die Aufmerksamkeit nicht ganz so groß.
Also wir haben da natürlich schon das Ziel. Im Moment ist es ja so, also unsere Brennstoffzellen-Stacks sind im Moment ja noch fast Manufaktur, ja. Also ich meine, das ist noch keines, also wir produzieren schon sag ich mal, in Serie, in der Serienproduktion, die muss aber weiter optimiert werden. Das ist letztendlich eine Frage der Stückzahlen. Ja. Und wir haben das Ziel, und das ist auch gerechnet und aus meiner Sicht auch realistisch, dass wir, sag ich mal, so 2025 bis 2027 auf ein Preisniveau kommen, das vergleichbar ist mit dem kompletten Antriebsstrang in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie müssen ja nicht nur den Verbrennungsmotor nehmen und sagen, der kostet so und so viel und die Brennstoffzelleneinheit, die muss jetzt auch so viel kosten, sondern Sie müssen den Abgasstrang mit reinnehmen, Sie müssen das Getriebe mit reinnehmen, Sie müssen die Motorsteuerung mit reinnehmen, Sie müssen eigentlich alles reinnehmen, was zu so einem kompletten Antriebsstrang im Fahrzeug mit Verbrennungsmotor gehört. Und wenn wir da mit so einer Brennstoffzelleneinheit inklusive Tank und alles, was Sie brauchen, eben auf das Niveau heute Antriebsstrang im Fahrzeug mit Verbrennungsmotor kommen, ja, dann haben wir was gekonnt. Und das sehen wir, dass wir das erreichen. Und dann ist es natürlich so, dass für die Kunden entscheidend auch ist, natürlich die Leistungsdichte. Ja. Weil wenn sie keine entsprechende Leistungsdichte haben, dann kriegen sie nicht die Reichweite, ja, die sie brauchen. Und das große Vorteil von einem Brennstoffzellenfahrzeug ist ja, dass sie einfach eine deutlich höhere Reichweite haben als zum Beispiel bei einem reinen batterieelektrischen Fahrzeug. Und da geht es schon darum, eben, wie gesagt, diese Leistungsdichte ist wichtig und entscheidend und die führt auch dazu, dass der Kunde sich letztendlich dann für uns entscheidet. Also wir haben ja einiges an Entwicklungsaufträgen in dem Bereich. Ja. Das Gleiche gilt in der Batterietechnologie, da sind wir absolut wettbewerbsfähig, absolut mit unseren Batteriekomponenten. Und dieses ganze neue Geschäft ist ja bei uns letztendlich modular aufgebaut. Ja. Also wenn ein Kunde halt, wie jetzt der Großauftrag für die Batteriekomponenten, nur ein Zellverbindermodul will, dann kriegt er ein Zellverbindermodul. Wenn er aber eine ganze Batterie will, das sind dann eher kleinere Kunden, vielleicht auch Nischenanwendungen, die in kleineren Stückzahlen die Dinge brauchen, dann kriegen sie halt ein komplettes Batteriemodul. Das gleiche ist beim Brennstoffzellen-Stack. Ja. Also wir verkaufen auch gerne einen großen OEM, der seine eigene Brennstoffzelleneinheit entwickelt, Bipolarplatten als Komponenten. Ja. Und da sind wir, würde ich sagen, heute schon absolut wettbewerbsfähig.
Danke.
Ja, Frau Preuß, in Bezug auf Ihre erste Frage, ist es grundsätzlich mal so, dass wir auf der einen Seite natürlich den technologischen Wandel haben, und auf der anderen Seite haben wir in 2020 jetzt ein heftiges Corona-Jahr gehabt. Wir haben als Elring Klinger in 2018 angefangen umzusteuern. Und da zählt sicherlich dazu, dass wir natürlich die Investition in die klassischen Geschäftsbereiche, wo wir in den vergangenen Jahren sehr, sehr starkes Wachstum gehabt haben, zurückgefahren haben. Und sage ich mal, auch in 2020 in diesem Prozess mit drin gewesen sind. Deswegen sind wir restriktiv unterwegs gewesen, was Investitionen angeht, und Wir haben natürlich jede Möglichkeit genutzt, Dinge zu verschieben in Form von Investitionen jetzt in 2020, weil natürlich auch viele Kundenthemen sich jetzt verschoben haben und wir sind hier, wir haben einige Dinge immer noch gemacht. Ich meine, Größenordnung jetzt von 57 Millionen ist auch nicht gar nichts, sondern wir haben einige Dinge gemacht. Wir haben ja in den vergangenen Jahren auch in neue Geschäftsfelder schon recht stark investiert. Und insofern, sage ich mal, ist diese Ausführung der Strategie jetzt sozusagen auch in diese Periode gefallen. Darüber hinaus haben wir natürlich versucht, hier uns deutlich zu verbessern, was Effizienz, Sachverhalte und operative Performance angeht, in Form von Forderungen, wo wir ja im Vorjahr schon in ein Forderungsverkaufsprogramm eingestiegen sind. Wir haben uns, glaube ich, sehr deutlich verbessert, intern, durch interne Maßnahmen in dem Bereich Vorratsvermögen und auch haben wir natürlich entsprechend mit den Lieferanten Zahlungsziele durchsetzen können und auch Vereinbarungen durchsetzen können in Bezug auf die Verantwortlichkeit von Vorräten, sodass in Summe wir hier dafür sorgen konnten, dass das Working Capital sich deutlich verbessert hat im Vergleich zu den Vorjahren. Ja, also das ist im Grunde genommen so der Hintergrund. Wir werden hier weitermachen müssen an der Stelle. Ja, das ist uns natürlich klar. Und wir werden die Mittel nutzen, die wir jetzt hier freisetzen, um den Konzern weiter zu entschulden. Denn die Execution hier sozusagen von unserem strategischen Plan beinhaltet eine ganz wichtige Größe. Und das ist natürlich die Fähigkeit von Ilring Klinge in der Zukunft hier Investitionen, auch signifikante Investitionen tätigen zu können in die neuen Geschäftsfelder, weil hier natürlich neue Technologien auch industrialisiert werden müssen. Und wir sind jetzt gerade dabei, in diesem Entschuldungsprogramm dafür zu sorgen, dass wir diesen Spielraum, diesen finanziellen Spielraum in der Zukunft auch haben.
Dankeschön.
Ja.
Vielen Dank. Aktuell liegen uns keine weiteren Fragen vor. Noch einmal zur Erinnerung, um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte jetzt die Tasten 0 und 1. Die nächste Frage kommt von Herrn Stanislav Schütz vom Reutlinger Generalanzeiger. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, hallo Herr Wolf. Frage zu der Lieferkettenunterbrechung im Suezkanal. Ist denn Ilring Klinge auch davon betroffen gewesen?
Also nicht, dass ich wüsste, gegebenenfalls im Bereich Ersatzteilgeschäft, ja, dass da, weil wir kaufen ja relativ viel Handelsware zu in unserem Ersatzteilgeschäft, ist ja so, wir machen sehr viel Dichtungssätze. Das heißt also, wir kombinieren praktisch unsere eigenen Produkte, die statischen Flachdichtungen, mit dynamischen Dichtungen, also mit Radialwellendichtungen, Schildschaftabdichtungen. Wir kaufen Zylinderkopfschrauben zu, also so, dass jemand, der in der Werkstatt eben einen Motor instand setzt, weiß, dass er alle Dichtungen hat in dem Satz, die er möglicherweise braucht bei der Reparatur, ja, und muss sich nicht alles einzeln zusammenkaufen. Und da, wie gesagt, kommt sehr viel Handelsware aus Fernost. Wir kaufen fast alles in Handelsware in Taiwan, Malaysia, Indonesien, Thailand und. Wahrscheinlich wird es da gewisse Auswirkungen haben, Verzögerungen haben. Aber ich denke, das dauert jetzt vielleicht eine Woche bis 10 Tage, bis der Stau sich dort auflöst. Ja, das sind ja etwa 310 Schiffe, die da jetzt warten. Also einige sind ja außen rum gefahren, ja, die haben den Umweg in Kauf genommen. Aber ich denke mal, dass das jetzt sich relativ rasch auflösen wird.
Und dann noch eine zweite Frage an Sie als Vizepräsident der Arbeitgeberverbände zu der aktuellen Tarifrunde. Heute Mittag wird es vielleicht auch eine Entscheidung in Baden-Württemberg geben. Können Sie da schon ein Statement dazu abgeben oder zumindest ein Statement zu der Entscheidung in NRW?
Ja. Also zunächst mal, ich bin nicht Vizepräsident, sondern ich bin Präsident von Gesamtmetall.
Entschuldigung.
Wir haben gestern Abend oder gestern am späten Nachmittag in Düsseldorf angefangen. Und ich habe heute Morgen um fünf Minuten vor fünf meine Unterschrift auf die Übernahme, auf die Übernahmeempfehlung abgegeben. Ich glaube, wir haben da echt einen guten Pilotabschluss hingekriegt mit praktisch einer belastungsneutralen Situation in 21. Das war ja unser Ziel, dass wir keine Belastung haben in dieser schwierigen Corona-Zeit, die ja 21 jetzt anhält, für die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie. Und wir haben eben über diese beiden Einmalzahlungen auch was gefunden, was eben nicht tabellenwirksam ist, und über die ganzen Mechanismen, vor allem auch der automatischen Differenzierung, eben was gefunden, wo Unternehmen entlastet werden, bei denen es halt nicht so gut läuft. Und wenn Sie mal gucken, dass die Masse der Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie eine Umsatzrendite hat von unter 3%, dann glaube ich, dass mit den 2,3%, wo die automatische Differenzierung greift, relativ viele drunter fallen werden. Ja? Also ich schätze mal, ein Drittel fällt da schon drunter, und die kriegen eine Entlastung. Und das ist das eigentliche, sage ich mal, Innovative an diesem Abschluss, dass wir eben ein Instrument gefunden haben, das automatisch dann diese Differenzierung herbeiführt und das an harten Kriterien, nämlich an der Umsatzrendite, festgemacht ist. Das gab es bislang noch nie, und das ist ein Instrument, das wir jetzt erkämpft haben, und das wird auch in Zukunft natürlich zum Einsatz kommen. Ja. Wie jetzt Baden-Württemberg läuft, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt im Detail nicht informiert, obwohl es mein alter Verband ist, den ich ja 8 Jahre geführt habe, aber ich bin da jetzt nicht so im Detail drin. Die werden sich heute treffen, und wie ich aber jetzt, wie gesagt, meinen alten Verband einschätze, werden die da schon was hinkriegen heute.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Frau Inge Nowak von der Stuttgarter Zeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Inge Nowak, Stuttgarter Zeitung, Nachrichten. Ich habe noch mal eine Nachfrage zum Thema Lieferketten, aber unabhängig jetzt vom Suezkanal. Mich interessiert die elektronischen... Mich interessieren die elektronischen Bauelemente. Sind Sie da ausreichend versorgt oder gibt es da Engpässe? Und die zweite Frage, die ich habe, bezieht sich auf die Beschäftigten. Wenn ich das richtig verfolgt habe, haben Sie das Wort bis überhaupt nicht in den Mund genommen. Können Sie mir sagen, wie da die Entwicklung ist und vor allen Dingen, wie Sie die Mitarbeiter auf diese neuen Technologien vorbereiten?
Danke. Also ja, das Erste, wir haben ja keinen direkten Bezug zu elektronischen Bauteilen. Also Sie sprechen wahrscheinlich das Thema Speicherchips an. Wir machen ja Mechanik. Ja, und aber das kann sich natürlich auswirken, ist ja klar, wenn die Fahrzeughersteller halt nicht mehr Fahrzeuge in entsprechenden Mengen bauen können, dann brauchen sie auch unsere mechanischen Teile nicht in den Mengen. Ja. Wir sehen da im Moment gerade noch nichts. Ja. Aber es ist schon klar, dass es da Engpässe gibt in den Lieferketten, und im Übrigen auch nicht nur bei den elektronischen Speicherchips, da sprechen ja alle drüber, sondern eben auch beim Stahl und beim Aluminium und beim Kunststoffgranulat. Also wir haben gerade schon ein Problem mit der Versorgung auch von Rohmaterialien. Das ist so, ja, keine Frage, weil eben alles sehr stark heruntergefahren wurde letztes Jahr und jetzt wieder hochgefahren werden muss. Das muss erstmal wieder richtig anlaufen. Zu den Mitarbeitern. Wir hatten im Jahr 2019, also Ende 19, 10.393 und haben jetzt Ende 2020 9.724. Wir haben Mitarbeiter abgebaut, das ist aber natürliche Fluktuation, also wir haben jetzt kein Abbauprogramm durchgeführt, sondern wir haben, in den USA haben wir ein bisschen reduziert in einem Werk, ja, da waren wir zu viel, aber ansonsten haben wir einfach versucht, die Dinge etwas effizienter und straffer zu machen. Und haben eben zum Teil, wenn Leute in Ruhestand gegangen sind oder gekündigt haben oder aus sonstigen Gründen das Unternehmen verlassen haben, eben nicht mehr ersetzt, sondern haben dann zum Teil eben umgeschichtet. Ja. Und ich glaube, dass wir jetzt auch mit dem das auch nochmal weiter fortsetzen werden. Ich glaube, dass wir in unserer Größenordnung auch mit dem Umsatz, wir haben ja, ich habe es ja vorher gesagt, 14,8% Umsatz verloren, dass wir mit dem Umsatz, den wir jetzt auch dieses Jahr planen bzw. machen werden, glaube ich schon, irgendwie so mit 9.500 Mitarbeiter gut aufgestellt sind. Ja, also das heißt, es gehen so rund, würde ich mal sagen, wenn ich die nächsten 2 Jahre angucke, und das dann vergleiche mit 19, werden wir rund 1000 weniger sein als dann, wie gesagt, 19. Ja, und Transformation, klar, ich meine, da sind ja nicht nur wir gefordert, da sind wir alle gefordert. Ja. Ich meine, wir müssen erstmal die Leute mitnehmen. Ja, das ist manchmal auch ein psychologisches Thema. Ja, Menschen sind ja so, die wollen ja, dass immer alles so bleibt, wie es ist. Ja. Wir Menschen sind ja alle irgendwo ein bisschen bequem. Ja. Und wenn sich nichts verändert, dann ist es gut. Wir müssen aber den Leuten klar machen, dass wir immense Veränderungen haben werden ja, in unserer Industrie. Und schon alleine, wenn ich mir anschaue, wie so eine Produktion für Bipolarplatten stattfindet oder auch eine Stack-Anlage, die diese Stacks zusammen assembliert oder auch unsere Zellverbinder, ist es natürlich hochautomatisiert. Ja, das ist ganz anders wie jetzt eine Produktion von Spezialdichtungen, wo relativ viele Menschen arbeiten. Das heißt, wir werden weitere Arbeitsplätze in der Produktion verlieren, nicht nur wie bei ElringKlinger, auch in anderen Betrieben. Und da müssen wir ganz klar gucken, dass wir da eben Programme aufsetzen, wie wir die Menschen in andere Beschäftigung bringen. Ja. Dazu gehört aus meiner Sicht aber auch, dass wir den Leuten klar machen, dass nicht alle eine Zukunft haben in der Metall- und Elektroindustrie und gegebenenfalls auch in andere Industrien gehen müssen, wo dann halt auch ein schlechteres Lohnniveau herrscht. Ja. Das ist ja das Problem dieses hohen Lohnniveaus in der Metall- und Elektroindustrie, dass die Leute alle zu uns rein wollen, aber keiner raus will. Keiner will in die Pflege, keiner will ins Handwerk und sonstige Dinge. Aber da werden wir ganz klare Programme fahren müssen und die Menschen, die wir hier bei uns weiter beschäftigen, die werden wir weiterbilden müssen. Ja. Also das Thema Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, das wird ein ganz wesentlicher Bestandteil sein in den nächsten Jahren, um die Firma in diesem Transformationsprozess nach vorne zu bringen. Frau Noack?
Darf ich da eine Zusatzfrage stellen?
Ja, klar.
Haben Sie denn schon Programme aufgelegt, eine Akademie oder Ähnliches, wo Sie schon anfangen, die Leute zu schulen?
Ja, ja, wir haben eine ElringKlinger Akademie oder ElringKlinger University aufgebaut, ja, wo wir genau solche Weiterbildungsprogramme ablaufen lassen. Also wir haben extrem viel investiert in den Bereich Aus- und Weiterbildung. Ja. Kann ich auch wieder sagen, als ich vor 25 Jahren hier angefangen habe, gab es da gar nichts. Und heute sind wir da umfangreich ausgestattet, schon alleine, wenn ich das Personal anschaue, in der Personalabteilung im Bereich Aus- und Weiterbildung. Ja, das war vor 25 Jahren vielleicht eine Person und das sind heute 12 oder 14 Leute in dem Bereich. Frage beantwortet.
Wie viel haben Sie denn investiert? Können Sie einfach mal eine Zahl sagen? Und wie viele Leute Sie weiterqualifizieren?
Frage beantwortet.
Nee, ich habe noch mal eine Zusatzfrage gehabt.
Sie haben immer irgendwie eine Verzögerung drin bei sich, glaube ich. Gell? Das ist immer, ich höre immer meine Antwort so ein bisschen zeitversetzt. Ja, wie viele Leute wir qualifizieren, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, aber das ist relativ viel. Ja. Es ist natürlich auch immer eine Frage dessen, dass die Menschen müssen es wollen. Ja. Das ist immer diese Überzeugungsarbeit, die sie leisten müssen. Und Herr Jeslack, haben Sie eine Idee, was wir da in Aus- und Weiterbildung investieren pro Jahr?
Wir haben budgettechnisch, sind wir sicherlich irgendwo in dem niedrigen einstelligen Millionenbetrag.
Ja, niedriger einstelliger Millionenbereich für Aus- und Weiterbildung pro Jahr. Beantwortet, Frau Noack?
Ja, vielen Dank.
Okay, gerne.
Gut, dann haben wir noch eine Folgefrage von Frau Susanne Preuß von der FAZ. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Vielen Dank. Ja, das hat sich aber schon erledigt durch die Fragen der Kollegen. Dankeschön.
Gerne.
Dann liegen uns nun keine weiteren Fragen vor. Ich übergebe das Wort zurück an Sie.
Ja, dann vielen Dank, dass Sie heute dabei waren in dieser etwas ungewöhnlichen Form. Mir wäre es viel lieber gewesen, wir hätten uns wieder in Stuttgart persönlich getroffen und hätten uns persönlich austauschen können. Aber das geht nun mal leider nicht und wir hoffen jetzt, dass wir möglichst rasch durch das Thema durchkommen. Und wie gesagt, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr wieder eine Bilanzpressekonferenz machen werden, physisch, und hoffe, dass wir uns dann alle dort bei bester Gesundheit wiedersehen. Ja, vielen Dank und alles Gute bis dahin.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Ihre Leitungen werden abgeschaltet.